Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Marina Schweizer. Guten Abend. In der Fußball-Bundesliga der Männer gab es heute nicht nur das legendäre Revierderby zwischen Dortmund und Schalke, sondern auch eine überraschende Niederlage des Rekordmeisters. Bei den Frauen ist dieses Wochenende der Auftakt in die erste Saison nach der erfolgreichen Fußball-EM in England. Wir sprechen mit der FC Bayern Sportdirektorin über das, was sich da schon getan hat in Sachen Vermarktung. Wir erfahren von Sportvereinen, die schon ganz konkret Potenzial beim Energiesparen gefunden haben. Und wir sprechen zum angekündigten Karriereende von Roger Federer mit einer Künstlerin über diesen Künstler. So betitelt die weltbekannte Geigerin Anne-Sophie Mutter den Tennisprofi. Sie erzählt uns später in dieser Sendung, warum sie ein so großer Fan ist, dass sie ihm teilweise hinterhergereist ist für seine großen Spiele. Wir beginnen mit dem Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Ein Sieg dort für die Fans meistens noch ein bisschen mehr wert wegen der traditionellen Rivalität im Revier. Das 1:0, das den Dortmundern da heute gelang, war nach zwei Niederlagen ein wichtiger Stimmungsaufheller. Armin Lehmann.
Es war ein verdienter Sieg für Borussia Dortmund, dieses 1:0 im 99. Bundesliga-Revierderby gegen Schalke 04. Die Dortmunder über weite Strecken die überlegene Mannschaft mit einem Chancenplus gegen gut verteidigende Schalker, aber eben mit diesem einen Tor. Wolf mit der schönen Flanke, Moukoko, der eingewechselt worden war, schraubt sich am 5-Meter-Raum hoch und erköpft das 1:0 für den BVB. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung von Dortmunds Kapitän Marco Reus, der im ersten Durchgang mit dem Sprunggelenk umknickte und länger auszufallen droht.
Beim FC Bayern München läuft der Saisonauftakt alles andere als rund. 4 Spiele ohne Sieg sind es inzwischen in der Liga. Nach 3 Unentschieden gab es heute sogar die erste Niederlage der Saison gegen den Nachbarn FC Augsburg. Vom 0:1 Michael Küster.
Er war mal wieder der Held beim FC Augsburg. Torwart Rafał Gikiewicz brachte mit seinen Glanzparaden die Bayern-Spieler schlichtweg zur Verzweiflung. Wobei dieser 1:0 Heimsieg der Augsburger durchaus verdient war. Die erste Halbzeit noch recht ausgeglichen, wobei die Schwaben immer frech und gefährlich blieben. Das änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht. Die Bayern oft zu verspielt und unpräzise und mit vielen Fehlern im letzten Drittel des Spielfelds. Und so war es Neuzugang Merkin Berisha, der nach einer Stunde zum Tor des Tages traf. Für Augsburg war es der erste Heimsieg in dieser Saison. Die Bayern dagegen kassieren die erste Saisonniederlage und sind seit nunmehr 4 Partien sieglos.
Und Bayerns Thomas Müller war ganz heiser und not amused.
Entweder waren wir zu schlampig oder der Torwart hat super gehalten oder eine Kombination daraus. Also ich glaube, wir können das Spiel heute auch 10-2 gewinnen, aber am Ende stehen wir mit 0-1 da.
Auch für Bayer Leverkusen läuft es nicht rund in der Liga. Tabellenplatz 15 nach dem heutigen Unentschieden gegen Werder Bremen. Christian Schulze.
Auch im 4. Heimspiel der Saison reichte es nicht zum Sieg. In der ersten Halbzeit kontrollierte die Werkself die Begegnung, traf aber sogar freistehend aus 7 Metern nicht das Tor. Die Gäste aus Bremen hatten auch gute Chancen, nutzten diese aber ebenfalls nicht. Die Führung für Leverkusen nach knapp einer Stunde war sehenswert. Demirbay traf aus 16 Metern in den linken Winkel. Doch das Tor beflügelte Werder und zum bereits 8. Mal traf der Aufsteiger in der Schlussviertelstunde. Leverkusens Torwart Radetzky hielt erst sensationell einen Kopfball, legte den Ball dann aber vor die Füße von Veljkovic und der traf zum 1:1 Endstand. Bremen bleibt auswärts weiter ungeschlagen und kann mit dem Punkt deutlich besser leben als die enttäuschten Leverkusener, die nach dem schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren weiter im Tabellenkeller stecken.
4 Tage nach ihrem Premierensieg in der Fußball-Champions League legte die Frankfurter Eintracht in der Bundesliga nach. Ein 3:1 Erfolg beim VfB Stuttgart, der durch diese Niederlage den Abstiegsplätzen entgegentaumelt. Jens-Jörg Rieke.
Kamada sei Dank. Die Eintracht gewinnt in Stuttgart mit 3:1 und an allen 3 Treffern hatte der Japaner seinen Anteil. In der 6. Minute verwandelte Rode per Kopf einen von Kamada getretenen und vom VfB-Keeper Müller zu zentral abgewehrten Freistoß zur 1:0 Halbzeitführung. In der 55. Minute war es ein direkter Freistoß und in der Schlussphase eine Kamada-Ecke, die Jakic per Kopf einnicken konnte. Der VfB, dem vor allem in der ersten Halbzeit Ideen und Präzision fehlte, traf dagegen nur einmal durch Thiago Tomasch. Während die Stuttgarter weiter auf den ersten Bundesligasieg warten, feiert die Eintracht die perfekte Reisewoche. Am Dienstag Sieg in Marseille, am Samstag Sieg in Stuttgart.
Apropos Auswärtsspiel in Marseille, an den Krawallen in den europäischen Fußballwettbewerben kann man zurzeit kaum vorbeischauen. In den letzten beiden Wochen sind Anhänger bei internationalen Spielen aufeinander losgegangen, besonders bei den deutsch-französischen Duellen. Alle diese Spiele fanden in Frankreich statt, wo sich die Liga seit längerem erheblicher Gewalt stellen muss. In der Bundesliga zeigt sich noch ein anderes Bild, wie Thorsten Poppe berichtet. Er beginnt seinen Beitrag mit einem prominenten Augenzeugen.
Wir sind dann ja auch selbst in den VIP-Raum reingegangen, um auch selbst geschützt zu sein. Und ja, wenn du das dann aus nächster Nähe beobachtest, dann ist es einfach eher so, dass du so ein reines, es ist wirklich eine Fassungslosigkeit.
Der Trainer des 1. FC Köln, Steffen Baumgart, schildert am Tag nach dem Spiel in der European Conference League bei OSC Nizza seine persönlichen Eindrücke. Im Stadion hatten sich martialische Szenen zwischen einigen Akteuren des französischen und deutschen Fanlagers abgespielt. Ein Anhänger etwa ist bei den Ausschreitungen den Oberrang 5 Meter weiter auf die untere Tribüne gestürzt. Wie durch ein Wunder hat er sich nur ein paar Rippen gebrochen. Eine Woche später hat es solche Szenen ebenfalls beim Spiel der Frankfurter Eintracht bei Olympique Marseille gegeben. Unter anderem ist mit Leuchtraketen im Stadion aufeinander geschossen und damit auch ein Fan verletzt worden. Solche Szenen haben auch Trainer Oliver Glasner fassungslos zurückgelassen.
Dass hier einfach ein paar diese Bühne nutzen, um Krawall zu machen und auf sich aufmerksam zu machen. Aber natürlich gibt es da keine zweite Meinung. Es hat nichts verloren. Ich denke, dass auch wichtig ist, dass wir diesen Chaoten dann so wenig Bühne wie möglich geben.
Beide Clubs, sowohl der 1. FC Köln als auch Eintracht Frankfurt, haben in Statements klargemacht, dass sie solche Auswüchse verurteilen und nicht tolerieren wollen. Für Christos Katsidis ist das ein Schlüssel, um Gewalt im Fußball einzudämmen. Der Polizeioberrat AD sitzt für die CDU im Landtag NRW und ist seit kurzem Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein.
Alle Vereinsverantwortlichen, alle Spieler müssen sich auch ganz klar und unmissverständlich positionieren und auch ihren Teil dazu beitragen, klarzumachen, dass die nichts im Fußball zu suchen haben. Ganz, ganz wichtig auch, ja.
Zudem fordert Katsidis im Gespräch mit dem Deutschlandfunk entsprechende Strafen für die Täter. Sie gehören für ihn nicht ins Stadion. Auch kritisiert er die französischen Sicherheitsbehörden.
Nach meinem Kenntnisstand, was die Sachverhalte angeht, waren die Sicherheitsbehörden, um es freundlich zurückhaltend formulieren, nicht optimal vorbereitet.
Einerseits sind beim Spiel der Kölner auch friedliche Fans vor dem Stadion von französischen Anhängern angegriffen worden. Augenzeugen berichten dabei etwa von Messerattacken. Andererseits sind Kölner und auch Frankfurter auf andere Fans gezielt losgegangen. Was früher weit außerhalb der Arenen als sogenannte Ackermatches stattgefunden hat, bietet sich gerade auch in den Stadien vor aller Augen ab. Michael Gabriel von der Koordinationsstelle der Fanprojekte warnt in diesem Zusammenhang vor einer Aufrüstung in den deutschen Kurven. Bei ihm laufen die Fäden der sozialpädagogischen Einrichtungen zusammen, die hierzulande an über 70 Fußballstandorten aktiv sind.
Ja, das ist schon eine besorgniserregende Entwicklung, die wir verfolgen können. Eine Häufung von gewalttätigen Vorfällen, die in ihrer Dimension eher ungewöhnlich ist und dadurch auch sehr, sehr verstörend ist. Also wir haben 2 Spiele gehabt, das muss man ganz klar auch so benennen, wo es nur Glück war, dass es keine Toten gegeben hat.
Ein Blick in den deutschen Fußball zeigt, dass solche Gewalt hierzulande kaum stattfindet. Szenen wie beim Spiel Bremen gegen Augsburg, bei dem Werder-Ultras über den Zaun bis an die Werbebande stürmten, weil sie sich vom Gästetorwart provoziert fühlten, bleiben bisher die Ausnahme. Dennoch zeichnet sich mittlerweile bei internationalen Spielen ein anderes Bild in Ultraszenen, bei dem das Thema Gewalt für immer mehr Anhänger positiv besetzt sei, so Michael Gabriel.
Das hat innerhalb der Ultragruppen unseres Erachtens nach eine größere Bedeutung bekommen, eine größere Wertigkeit bekommen. Und daher ist es so, dass wir auch beobachten, dass bei bestimmten Spielen diese Gruppen innerhalb der Ultraszenen, die ja immer noch vielschichtig sind und wo es unterschiedliche Interessen gibt, dass diese Gruppen bei bestimmten Spielen einfach dominieren und sozusagen den Ton setzen.
Hinzu kommt, dass es in Frankreichs Fußball regelmäßig zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, die die Sicherheitsbehörden nicht in den Griff bekommen. Als der französische Rekordmeister Saint-Étienne letzte Saison absteigt, kommt es nicht nur zum Platzsturm der enttäuschten Anhänger, sondern auch zur Verfolgung der Spieler. Zudem wird mit Leuchtraketen in den Spielertunnel geschossen. Auch das Spiel zwischen Nizza und Marseille ist vergangene Saison abgebrochen worden. Ausgerechnet die beiden letzten deutschen Gegner aus Frankreich in den internationalen Wettbewerben.
Ich glaube eigentlich nicht, dass sich sowas wie Nizza in Deutschland in einem Stadion abspielen könnte, weil unsere Sicherheitsbehörden da anders aufgestellt sind.
betont Christos Katsidis, Präsident des Fußballverbands Mittelrhein und Polizeioberrat AD.
Ich weiß ja auch nun, da ich selber ja auch Einsatzleiter gewesen bin bei verschiedenen Veranstaltungen, wie groß Veranstaltungen vorbereitet wird. Da wird ja im Vorfeld eigentlich eine relativ gründliche Beurteilung der Lage gemacht. Dann werden Maßnahmen daraus abgeleitet, Schlussfolgerungen und dann wird ein konkretes Konzept auch umgesetzt. Die deutschen Sicherheitsbehörden, also sprich die Polizei, ist da eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt.
Der deutsche Fußball scheint jedenfalls besser gegen solche Auswüchse gewappnet zu sein, als es in Frankreich der Fall ist. Hoffnung macht zudem, dass viele friedliche Kölner und Frankfurter Fans schon in den Stadien klargemacht haben, dass sie diese Gewalt im Fußball verurteilen.
Berichtet Thorsten Poppe. In der zweiten Liga hält Darmstadt 98 den Anschluss an die Tabellenspitze. Das Team rückt auf Platz 2 nach einem 2:0-Sieg gegen Nürnberg heute Nachmittag. Philipp Hofmeister.
Endlich hat Darmstadt 98 mal wieder eine Führung nach Hause gebracht. Die Serie von zuletzt 3 Unentschieden in Folge ist also Geschichte. Der Heimsieg der Lilien gegen erstaunlich ideen- und harmlose Nürnberger war hochverdient. Tobias Kempe hatte Darmstadt schon nach 8 Minuten in Führung geschossen, Torjäger Philipp Tietz noch vor der Pause per Kopf auf 2:0 erhöht. Und selbst das mit dem Vorsprung verwalten klappte diesmal. Die Lilien spielten abgeklärt, erwachsen und feierten mit ihren Fans nach Abpfiff ausgelassen diesen überzeugenden Heimsieg. Der bringt Darmstadt auch in der Tabelle zumindest vorübergehend zurück auf einen direkten Aufstiegsplatz.
Absteiger Arminia Bielefeld gelingt mit einem 4:2 gegen Holstein Kiel der zweite Saisonsieg und Hansa Rostock setzte sich mit 3:1 gegen Aufsteiger Magdeburg durch. Und es ist Halbzeit im Abendspiel der ersten Liga. Gladbach führt mit 2:0 gegen RB Leipzig. Zweimal hat Hoffmann getroffen. In der Fußball-Bundesliga der Frauen ist nach dem Auftaktspiel zwischen Frankfurt und Bayern heute der dritte Topverein in die Saison eingestiegen. Meister VfL Wolfsburg schlägt die SGS Essen mit 4:0. Sebastian Trepper.
Die deutschen Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Tabea Wasmut trafen je einmal. Die beiden weiteren Tore erzielte die polnische Nationalspielerin Ewa Pajor. Trainer Tommy Stroth sah seine Wolfsburgerinnen auf einem guten Weg zu ihrem Top-Niveau, das sie aber erst in einigen Wochen erreichen könnten. Vollständig zufrieden zeigte sich Stroth dagegen von der Zuschauerzahl. Ins Wolfsburger Stadion passen 5.000 Menschen, es kamen gut 3.000.
Ich sehe das als wirklich positive, tolle Entwicklung, weil wir Zuschauer begeistern, weil Zuschauer sich begeistert lassen haben während der Europameisterschaft. Und lass uns da weitermachen.
Essens Trainer Markus Högner war trotz der deutlichen Niederlage nicht generell unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Die habe versucht, den Gegner zu stressen und anzulaufen. Wolfsburg habe Fehler mit seiner Klasse eiskalt ausgenutzt.
Gestern Abend zur Saisoneröffnung gab es zwar zwischen Eintracht Frankfurt und den FC Bayern Frauen nur ein 0:0. Allerdings gab es beim ersten Ligaspiel nach der erfolgreichen Fußball-Europameisterschaft in England diesen Sommer dann auch in der Liga eine Rekordzuschauerzahl. In der großen Frankfurter Arena, die sonst den Männern vorbehalten ist, waren über 23.000 Fans. Mit vor Ort war Bianca Rech, die Sportdirektorin beim FC Bayern und sie ist ehemalige deutsche Nationalspielerin. Ich habe sie angesichts dieser Kulisse gefragt, was weckt das jetzt in Ihnen für Hoffnung?
Ja, die Hoffnung ist, dass wir natürlich die EM-Euphorie mitnehmen können und gestern, glaube ich, auch wirklich zeigen konnten, dass es möglich ist, dass wir die Fans begeistern können oder konnten natürlich durch die Europameisterschaft, dass es auch ein Stück weit gefühlt in der Gesellschaft angekommen ist. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wir das weiterhin auch so mitnehmen können und natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten auch unsere Stadien natürlich mit mehr Zuschauer füllen können. Das ist der große Wunsch und die Begeisterung war auf jeden Fall gestern da.
Der frei empfangbare Sender Eurosport hat ja die Quote im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Saison verdoppelt, allerdings auf schon recht geringem Niveau. 22.000 sind da jetzt vermeldet worden. Hätten Sie sich da mehr erhofft?
Ja, natürlich schon, klar. Da wünscht man sich natürlich immer mehr Zuschauer auch am TV. Die Frage wird halt am Ende sein, warum genau ist es so gewesen? Das muss man sicherlich auch nochmal analysieren.
Basketball vielleicht ein Problem, das Halbfinale?
Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, die Basketball schauen, schauen auch den Frauenfußball. Aber kann natürlich auch durchaus ein Grund sein. Aber ich hoffe, dass es nicht der einzige Grund ist. Das muss man vielleicht einfach nochmal genau anschauen.
Der Rahmen war ja gesetzt jetzt mit dem großen Stadion, aber man kann schon vermuten, dass das allein ja nicht reichen wird. Es wird immer wieder über Strukturen und so gesprochen. Was ist denn ins Rollen gekommen hinter den Kulissen über den Sommer hinweg, auch durch den großen Publikumserfolg bei der Europameisterschaft?
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es die Aufgabe jedes einzelnen Vereins natürlich auch Strukturen zu verbessern. Ich glaube, also kann ich zumindest vom FC Bayern sagen, unsere Strukturen sind natürlich auch schon hochprofessionell. Bei uns geht es eher darum, wie schaffen wir es, unseren Spieltag auch zu einem größeren Event zu machen. Das haben wir in der letzten Saison auch ganz stark analysiert. Wir werden unser erstes Heimspiel nächste Woche gegen Werder Bremen haben. Und da gilt es natürlich, die Fans auch zu begeistern, so wie wir es auf dem Rasen tun hoffentlich. Aber natürlich auch das Fanerlebnis rund um das Stadion. Dort muss was geboten werden, das werden wir tun. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für die Zukunft.
Was macht denn der FC Bayern da für mehr Sichtbarkeit? Es geht ja nicht nur um die Kulisse großes Stadion.
Nein, also nochmal, wir haben ja unsere Heimat am FC Bayern Campus und da passen 2.500 Zuschauer circa rein. Und für uns gilt es einfach, diesen Zuschauerdurchschnitt aus dem letzten Jahr ganz klar zu steigern. Das ist unser Ziel und da bedarf es halt auch ja so eine Art Eventisierung natürlich auch rund um das Stadion, dass eben der Zuschauer auch kommt, nicht nur um das Fußballspiel zu gucken, um unsere Spielerin zu sehen, sondern auch ein Fanerlebnis rund um das Stadion zu erleben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch für die Zukunft.
Sie haben im April bei uns im Interview gemahnt, dass sich der Frauenfußball auch nicht verscherbeln lassen darf. Der Eindruck ist ja, es kommt jetzt vieles ins Rollen. Die Stimmen, auch Ihre, nach einem Mindestgehalt werden mehr und lauter. Aber auf der anderen Seite bremsen Sie ja auch, wenn es zum Beispiel um den Transfermarkt und neue Rekordablösen zurzeit geht. Warum eigentlich?
Bremsen tue ich nicht, sondern es muss eigentlich oder es sollte in einem gesunden Maß passieren. Und wir haben im Moment das Problem, dass eben die Strukturen so schnell nicht nacharbeiten können.
Selbst beim FC Bayern?
Nicht beim FC Bayern München, sondern es gilt da, dass die Lücke zwischen anderen Vereinen nicht viel, viel größer wird und gerade auch im Speziellen in der Frauenfußball-Bundesliga. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Problem, wenn eben solche Summen aufgerufen werden, dass eben es Vereine geben wird, die das bezahlen können und auch wollen und ganz viele Vereine eben nicht mehr, geschweige sich auch irgendwann Spielergehälter nicht mehr leisten können. Dass es einen Mindestlohn geben sollte für Spielerinnen, die auf einem professionellen Niveau Fußball spielen, auch in der Frauenfußball-Bundesliga, das sollte eine Grundlage sein.
Wie kann denn der Fußball für und von Frauen da rauskommen aus diesem Dilemma? Also hier geht's vielen zu langsam und da einigen zu ungesund schnell.
Es geht immer darum, dass man ein gewisses Mittelmaß finden muss. Es geht aber auch darum, dass natürlich jeder Verein auch für sich schauen muss, wie er die Strukturen auch schnellstmöglich verbessern kann. Das kann natürlich auch helfen, wenn eben auch Entscheider in den Vereinen sitzen, die natürlich auch ja diese rasante Entwicklung gerade wahrnehmen und natürlich dementsprechend auch dort mit dabei sein wollen. Das kann uns natürlich auch helfen. Auf der anderen Seite kann es aber auch eben passieren, dass relativ viele Vereine auch wegbrechen und dass eben auch der Unterschied auch innerhalb der Liga einfach zu groß wird. Und das wäre natürlich dann eher ein negativer Aspekt.
Ja, das könnte ja sein, wenn man jetzt zum Beispiel an Teams denkt, die eben nicht an so eine große Profi-Männermannschaft angebunden sind, also zum Beispiel Essen oder ja auch jetzt nicht mehr in der ersten Liga, aber der SC Sand, eben Teams, die da vielleicht nicht so auf die Ressourcen zurückgreifen können, für die könnte ja dann auch schon der Mindestlohn als, sage ich mal, Qualifikationskriterium für die erste Liga ein riesiges Problem werden.
Ja, das wäre durchaus denkbar. Aber nochmal, und da stehe ich auch ganz klar dazu, so wie ich es auch gesagt habe, ich finde, es muss eine Grundlage und eine Zulassungsvoraussetzung eben irgendwann sein, dass halt Spielerinnen, die 6-mal in der Woche ins Training gehen und am Wochenende noch mit den Mannschaften unterwegs sind, dass das halt kein Hobby mehr sein kann. Und dementsprechend müssen wir gewährleisten, dass als Spielerinnen auch dort ja gerecht bezahlt werden.
Mit Bianca Recht, der Sportdirektorin des FC Bayern München, habe ich vor der Sendung gesprochen. Und bei Eurosport haben übrigens 200.000 zugeschaut, nicht 22.000. Das ist mir im Interview falsch über die Lippen gegangen. Von den 12 Vereinen in der ersten Liga der Frauen sind 8, deren Männerteams auch in der ersten Liga spielen. Die Tendenz ist, dass immer mehr namhafte Clubs auch ein Frauenteam wollen. Die Wege dahin sind unterschiedlich. Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 haben entschieden, Teams von unten aufzubauen. Schalke schickte 2 Teams ins Rennen, der BVB eines. Gerade ist ihnen der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen. Und wie sich die Frauen da von unten hochkämpfen, hat Jessica Sturmberg beobachtet.
Borussia! 180 zahlende Fans sind im Stadion. So viele kommen gewöhnlich nicht zum Spiel der zweiten Damen beim SV Hohen Limburg. Aber wenn der BVB kommt, zieht das Publikum an. Und vor allem jede Menge Gästefans. Die singen die bekannten BVB-Lieder, freuen sich über die vielen Tore, die fallen. Gleich bei der Gründung des Teams im vergangenen Jahr fanden sich auch die ersten Fans zusammen, die einen BVB-Frauen-Fanclub gestartet haben. Mit eigenen Fahnen, aber dann doch oft noch mit den Männertrikots.
Wir sind fast seit Anfang zu den Spielen hingegangen. Man hat sich teilweise auch als Fan gewünscht, dass eine Frauenmannschaft entsteht. Und ich sage, gerade bei den Männern, der Andrang ist ja sehr groß. Und ich sage, die Frauen von der Leistung her, die haben sich auch redlich verdient, dass man die auch mit unterstützt.
Erzählt Tobias Brocker, einer der Gründer des BVB-Frauen-Fanclubs. Im Stadion sind auch Familien, die zum Spiel gekommen sind, wie die von Henning Fingerhut, BVB-Vereinsmitglied und Dauerkarteninhaber.
Ich hoffe, dass die ihren Weg gehen. Also ich finde das super, weil halt unsere Töchter selbst Fußball spielen. Ich finde das ganz toll, dass der BVB sich da auch in diese Richtung entwickelt hat.
Die Frauen, die auf dem Rasenplatz die Tore erzielen, kennen viele allerdings noch nicht mit Namen. Es ist ein Team, das für den BVB Pionierarbeit leistet und den Weg für Größeres ebnen soll. Ein Team aus Frauen zwischen 17 und Ende 30, quer durch alle Berufsgruppen, auch Schülerinnen und Studentinnen und teils mit Erfahrung aus oberen Ligen.
Ich bin seit Tag 1 tatsächlich dabei,
erzählt Luisa Bergmann, 29 Jahre alt, zentraldefensive Mittelfeldspielerin.
Ich habe mich beworben mit einem Bewerbungsvideo. Das war ja zu Corona-Zeiten, mussten wir da ja auf Bewerbungsvideos umsteigen und dann noch ein Sichtungstraining mitmachen. Also es wurden aus 150 Bewerbungen ca. 50 Mädels eingeladen.
An zwei Tagen, an dem Montag und Dienstag, jeweils 25. Ja, und tatsächlich hatte ich dann am Ende des Tages den Anruf vom Thomas Olewski, vom Cheftrainer, der gesagt hat, dass ich im Team bin. Und das war natürlich ein mega Gefühl, Gänsehautmoment. Ja, bis heute.
Schildert Annika Billig, 27 Jahre alt. Für beide ist es ein Traum, dass sie für ihren Herzensverein auflaufen dürfen.
Wir erleben immer wieder erste Male. Wir sind jetzt das erste Mal auch in der Bezirksliga unterwegs. Wir durften das erste Mal im Westfalenpokal dabei sein. Es sind wieder immer so Momente, wo man sagt, boah, ich muss mich kneifen. Also wir dürfen hier das Logo auf der Brust tragen. Wir dürfen hier schwarz-gelb auf dem Feld vertreten.
In der vergangenen Saison ist die Auswahl, die Trainer Thomas Sulewski aus Spielerinnen aus der Region zusammengestellt hat, souverän durch die Kreisliga marschiert. 18 Spiele, 18 Siege mit einem Torverhältnis von 143:3 und den Preispokal geholt. Die Frauen haben bisher jedes Pflichtspiel gewonnen. Bislang also ein glatter Durchmarsch, auf den Trainer Thomas Sulewski stolz ist.
Viele aus der letzten Saison sind auch noch dieses Jahr im Kader. Dementsprechend zeigt das auch, dass die Mädels sich gut entwickelt haben. Aber natürlich ist das Ganze halt auch gekoppelt mit einem gewissen Erwartungsdruck.
Um dem gerecht zu werden, trainieren die Frauen während des Spielbetriebs 2 bis 3 Mal in der Woche. Zudem waren sie bisher in 3 Trainingslagern, zuletzt in Österreich. Und es gibt eine Kooperation mit der TU Dortmund. Einmal die Woche Verletzungsprophylaxe, erzählt Trainer Thomas Sulewski. Für die Frauen ist es Leistungssportniveau, sagt Annika Billig.
Im Prinzip spielen wir in der Bezirksliga, aber alles drumherum ist hochprofessionell. Ich glaube schon, dass man das mit Leistungssport betiteln darf.
Wie finden das die Hohen Limburger, den BVB in ihrer Staffel zu haben?
Ganz cool, auch für die kleinen Mädchen dann so zu sehen. Nach der EM jetzt, oh ja, bei uns in der Region tut sich auch was im Frauen- und Mädchensport in dem Bereich Fußball.
Wenn die BVB-Frauen weiterhin so durchmarschieren, wären sie 2027 in der ersten Liga. Das ist das erklärte Ziel dieses großen Projekts. Zudem gehört, dass noch weitere Teams gegründet werden. Jetzt gerade die zweite Mannschaft.
Die zweite Mannschaft soll ja irgendwann auch dazu dienen, quasi jüngere Spieler ranzuführen. Und ich denke mal, dass die Abteilung nach und nach größer gemacht wird, sodass wir dann irgendwann wirklich auch den Rahmenbedingungen entsprechend auch hoffentlich dann auch in den dazugehörigen Ligen spielen können und dann immer höher klettern können.
Im kommenden Jahr folgt noch eine U17. Doch dann müsse wegen fehlender Trainingskapazitäten erst einmal Pause eingelegt werden, erklärt Abteilungsleiterin Svenja Schlenker. Klar ist allen auch, je erfolgreicher sie sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass stärkere Spielerinnen kommen werden und ihre Zeit dann abläuft. Und dann, Annika Billig?
Ich war Teil dessen. Punkt. Also ja, auf jeden Fall. Ich möchte so lange wie es geht natürlich hier Teil sein. Aber trotzdem, wenn es irgendwann nicht mehr so sein wird, dann bin ich natürlich trotzdem ein Riesenfan vom Team.
Wie sich das Team der BVB-Fußballerinnen von unten hochkämpft, das war ein Beitrag von Jessica Sturmberg. Bei der Basketball-Europameisterschaft gilt es für die deutsche Mannschaft jetzt Konzentration halten, auch wenn die Niederlage im Halbfinale gegen Spanien gestern schmerzt. Morgen geht es gegen Polen um die Bronzemedaille. Wie tief die Enttäuschung war, lässt Kapitän Dennis Schröder aufblitzen im Beitrag von Kerstin von Kalkreuth.
Wir haben uns, glaube ich, die Option gegeben, das Spiel zu gewinnen. Aber die Spanier haben gut gespielt, die haben eine gute Zonenverteidigung gespielt und da muss man natürlich auch Credit geben.
Anerkennung für starke Spanier, die Dennis Schröder in der zweiten Halbzeit so gut verteidigten, dass dieser kaum noch ein Faktor war. Schröders Mannschaftskollegen konnten an diesem Abend nur bedingt für ihn einspringen. Johannes Thiemann war enttäuscht.
Ja, es tut gerade sehr weh. Also ja, ist nicht leicht, aber ich glaube, wir hatten eine sehr, sehr gute Chance und schade, dass wir sie nicht nutzen konnten.
14.000 begeisterte Zuschauer hatten ein spannendes Spiel gesehen, in dem mal die Spanier und mal die Deutschen in Führung lagen. Der Sieg war in greifbarer Nähe. Am Ende gaben ihn Johannes Vogtmann und Co. aus der Hand.
Lange spannend gemacht, haben es lange unter Kontrolle gehabt auch. Haben immer wieder Phasen dabei gehabt, wo wir es gar nicht hingekriegt haben. Gerade defensiv war es dann zeitweise echt schwierig.
Nun geht es darum, die Niederlage schnell abzuschütteln. Während Spanien und Frankreich Silber und Gold untereinander ausmachen, treten die Deutschen um Dennis Schröder gegen Polen an. Dann geht es um die Bronzemedaille.
Und der gerade vereinslose Dennis Schröder weiß schon jetzt, er wird kommende Saison wieder bei den LA Lakers spielen. Das hat er heute Nacht bekannt gegeben. Ein großes Thema bei dieser laufenden EM sind die Schiedsrichter. Und wenn sie Thema sind, dann ist das fast immer ein Zeichen, dass die Leistung kritisiert wird. Es passieren zu viele große Fehler, hat etwa Italiens Nicolò Melli nach dem Ausscheiden seines Teams gesagt. Beispiele: Einmal liefen bei einem Spiel Sekunden von der Uhr, obwohl das Spiel eigentlich unterbrochen war. Beim Spiel Deutschland gegen Litauen wurde ein Freiwurf nach einem technischen Foul vergessen. Die FIBA hat beide Fehler nach der Vorrunde eingeräumt, aber umstrittene Entscheidungen, vor allem rund um Fouls, gab es weiter. Benjamin Barth ist Schiedsrichter in der Basketball-Bundesliga und war auch einige Zeit auf europäischem Niveau unterwegs. Einigen dürfte er durch seine Enthüllungen in der FAZ ein Begriff sein, als er öffentlich gemacht hat, dass er in der Euroleague ab einem gewissen Zeitpunkt keine Spiele mehr zugeteilt bekommen hat, weil er seinen Bart nicht abrasiert hat. Wir konnten vor der Sendung über die Schiedsrichterleistung sprechen und ich habe ihn gefragt, ist es gerechtfertigt, dass bei diesem Turnier die Schiris so im Fokus stehen?
Also natürlich sind Fehlentscheidungen passiert und natürlich darf man da auch kritisieren und auch die Spieler und Mannschaften, die sich benachteiligt fühlen, die dürfen das auch sagen, das gehört bei uns auch ganz normal dazu. Die Wurzel des Übels liegt aber ein bisschen tiefer, denn da gibt es einen Streit zwischen der FIBA, dem Weltverband und der Euroleague und das ist der höchste Vereinswettbewerb hier in Europa und da sind die Schiedsrichter gerade die, auf deren Rücken das Ganze ausgetragen wird. Und deswegen finde ich es ein bisschen unfair, wenn man sagt, jetzt diese Schiedsrichter bei dieser EM sind die schlechtesten überhaupt, weil die sind eigentlich gar nicht schlecht, die sind gut, die stehen halt unter einem massiven Druck, der eher so sportpolitisch gestaltet ist und deswegen versuche ich da immer so ein bisschen auch drauf hinzuweisen.
Es geht darum, dass die Euroleague und die FIBA eben nicht kooperieren und deswegen viele Schiedsrichter sich praktisch entscheiden müssen, für welchen Verband sie spielen sozusagen. Also die Top-Schiedsrichter, wenn ich jetzt richtig unterrichtet bin, die gehen oft in die Euroleague und dann bleiben noch welche, die bei der FIBA pfeifen dürfen.
Ja, so in der Art kann man das sagen. Also die Top-Schiedsrichter sind schon immer in der Euroleague gewesen und es gab auch mal eine Zeit, wo der Verband und diese Organisation Euroleague gut miteinander kooperiert haben. Alle Euroleague-Schiedsrichter hatten früher eine FIBA-Lizenz. Das ist eine Lizenz, damit man international Basketballspiele machen kann. Aber über die Zeit haben sich die beiden Organisationen total verstritten. Da geht es natürlich am Ende des Tages um Persönlichkeiten und Geld, Vermarktungsrechte. Aber die Schiedsrichter wurden quasi vor die Wahl gestellt. Entweder du bist Euroleague-Schiedsrichter oder du bist FIBA-Schiedsrichter. Und da haben sich einige persönlich für entscheiden können in die Euroleague. Da gibt es ein bisschen mehr Geld in der laufenden Saison. und die anderen konnten sich gar nicht entscheiden, weil ihre Heimatverbände oder ihre Heimat, sowas wie die Bundesliga bei uns, ihre Heimatligen gesagt haben, nee, wenn du in der Euroleague bist, dann kannst du bei uns in dem Land keine Spiele mehr machen und deswegen gehst du bitte zur FIBA oder lässt es ganz. Und das ist sehr, sehr unfair, was da passiert.
Regt sich da dann auch Unmut im Schiedsrichterwesen? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Europameisterschaft gerade auch unter Schiedsrichtern diskutiert wird und vielleicht sich ja auch etwas tut in Sachen Verbandsstreitigkeiten.
Ja, also wir Schiedsrichter diskutieren das ganz extrem, weil wir die meisten Leute auch kennen, die da pfeifen. Also ich war ja auch international tätig, in der Euroleague und in der FIBA. Und viele von den Leuten, die ich jetzt da im Fernsehen sehe, die kenne ich persönlich, weil ich mit denen irgendwann mal auch auf dem Spielfeld stand oder auf Lehrgängen war. Und ich kenne halt beide Seiten, weil ich in beiden Organisationen war. Und das wird sehr stark diskutiert. Und mir tun die Kollegen einfach leid, weil sie von Anfang an unter einem riesen Druck standen, alles richtig machen zu müssen. Und jeder eigentlich nur darauf gewartet hat, dass sie Fehler machen. So. Und das ist total ärgerlich. Und wir würden ganz gerne, alle Schiedsrichter in Europa würden ganz gerne, dass dieses Problem irgendwo behoben wird.
Wie könnte es dann behoben werden? Das heißt, der Streit müsste irgendwie geklärt werden und alle Schiedsrichter dürften überall spielen? Oder gibt es etwas, das vielleicht etwas leichter zu erreichen wäre, wenn die beiden Verbände jetzt so zerstritten sind?
Also grundsätzlich sollte man für die Schiedsrichter beide Türen öffnen, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man sagt, ihr dürft da nicht und ihr dürft da nichts, weil das hat mit der grundlegenden Sache überhaupt gar nichts zu tun. Wir sind gute Schiedsrichter in beiden Organisationen und na klar gibt es einen, der ist in der einen Organisation besser und wäre vielleicht für das Spiel gestern besser gewesen oder für ein anderes Spiel besser gewesen, aber die da jetzt sind auch nicht schlecht und eigentlich müsste es durchgängig sein, nach rechts wie links, FIBA oder Euroleague und umgekehrt durchgängig offen sein, weil am Ende des Tages haben wir alle dieselbe Ausbildung hier in Europa genossen, haben alle die nationalen Lizenzen gemacht und dann sind wir in diese FIBA-Lizenz gerutscht und dann wird man halt, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, auch zur Euroleague eingeladen und macht dort noch weitere Lehrgänge, um sich zu verbessern. Und für jeden Schiedsrichter, das glauben immer ganz wenige, ist es wie bei Athleten. Wir wollen auch die besten Spieler haben. Wir wollen das Endspiel haben, weil wir auch diesen sportlichen Reiz haben. Und dafür tun diese Schiedsrichter, also ich auch natürlich, wir tun sehr, sehr viel. Also sportlich wie auch regeltechnisch und Erfahrung sammeln.
Sagt Benjamin Barth, Schiedsrichter in der Basketball-Bundesliga. Eine ausführlichere Version dieses Interviews gibt es in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. Ein ganz großer der Sportwelt tritt ab. Diese Woche hat Tennisspieler Roger Federer sein Karriereende verkündet. Der Laver Cup kommende Woche wird sein letzter ATP-Wettkampf sein. Die Bilanz des Schweizers, 8 Titel in Wimbledon, den ersten 2003.
It's so nice, you know, to share this moment. And thanks to everybody. That's great.
Congratulations, Roger Federer.
20 Grand-Slam-Titel hat Federer insgesamt geholt, 103 Einzeltitel. Über diese Karriere konnte ich vor der Sendung mit einem seiner größten Fans sprechen, mit der weltbekannten Geigerin Anne-Sophie Mutter, die ihm jahrelang zu spielen hinterhergereist ist. Federer hat viele Bewunderer. Mit einer kleinen Aufzählung habe ich heute auch angefangen, als ich mit Anne-Sophie Mutter gesprochen habe.
David Foster Wallace hat ihm eine sehr große Reportage für die New York Times einmal gewidmet und die Sängerin Sophie Hunger fühlt sich emotional so sehr mit ihm verbunden, dass Gedanken an seine Siege und Niederlagen sie ständig begleitet und belastet hätten, hat sie mal der Zeit erzählt.
Okay.
Sie, Frau Mutter, haben mir vor 5 Jahren hier im Deutschlandfunk einmal erzählt, Sie haben Ihrem Sohn auch mal nach einem besonders aufreibenden späten Spiel eine Entschuldigung für die Schule geschrieben, weil die ganze Familie so mitgenommen war.
Ja, also Richard und ich waren sehr mitgenommen. Das war das Finale, das Federer dann in der Dunkelheit in Wimbledon gegen Nadal verlor.
Ja,
das ist eine dicke Narbe, die immer noch schmerzt. Und ich habe also, ja, selbstverständlich Richard für den darauffolgenden Montag von der Schule befreien lassen, weil er wirklich krank war. Wir waren seelisch und körperlich einfach nicht mehr funktionstüchtig.
Wie sehr hat es Sie denn jetzt mitgenommen, dass Roger Federer aufhört?
Obwohl wir alle wussten, dass der Tag natürlich kommt und Roger ja seinen 41. Geburtstag gefeiert hat und die letzten 2-3 Jahre ja sehr schwierig waren, ist es eine bittere Realität, dass auch diese große Zeit nach 24 Jahren zu Ende geht, ja jetzt die Entscheidung gefällt hat. Ich bewundere die Entscheidung, weil sie zu einem Zeitpunkt fällt, zu dem er ja sicher noch weiter spielen wird. aber eben nicht auf ATP Grand Slam Level, sondern sozusagen nur noch aus Spaß am Tennis. Und das ist sicher eine Entscheidung, er hat das ja auch selbst als bittersweet bezeichnet, die schwerfällt. Eine Entscheidung, die auch jedem Künstler bevorsteht. Und auch da gilt es, den richtigen Moment zu wählen. Roger Federer hat ja schon vor Jahren begonnen, seine Tour-Schedule, seine Turnierplanung noch klüger zu durchdenken und auch allen familiären und auch gesundheitlichen Parametern anzupassen. Das ist sicher auch nicht leicht gefallen, Dinge nicht zu spielen, aber sonst hätte er gar nicht so lange auf so hohem Niveau seine Kunst zeigen können. Also es ist auf jeden Fall ein Sportler, der auch mit sehr viel Weitblick, Intelligenz und Stringenz sein Leben geführt hat. Und auch dafür gebührt ihm großer Respekt.
Fangen wir vielleicht mal beim großen Ganzen an. Wir schauen ja jetzt praktisch schon auf diese Karriere. Warum ist denn Roger Federer für viele der größte Tennisspieler aller Zeiten, auch wenn jetzt zum Beispiel beim Zählen von Grand-Slam-Titeln andere vor ihm liegen?
Ja, naja, er war, glaube ich, der Erste, der 20 Grand-Slam-Titel angesammelt hat. Es ist ein bisschen wie mit Künstlern auch. Natürlich spielen auch einige andere Tennis-Stars auf ähnlich hohem Niveau. Aber es ist auch eine persönliche Entscheidung, mit welchem großen Sportler man sich emotional besonders eng verbindet. Was, glaube ich, wir alle an Roger Federer bewundert haben und auch immer bewundern werden, ist die Variationsfähigkeit seines Spiels, ist die Klugheit des Aufschlages, ist also nicht nur die körperliche Kondition und Wucht, die ja auch beeindruckend sein kann an einem Tennisspieler, aber bei Federer war es eben auch immer dieser künstlerisch gewählte Aspekt, auch der Überraschung, der Individualität und der Spontaneität in seinem Spiel, die uns immer wieder einfach hat staunen lassen. Und diese einhändige Rückhand für mich als Streicher, das ist einfach, das ist Haifetz auf dem Tennisplatz. Da ist so viel Gefühl dahinter, so viel Ballgefühl, so viel Eleganz und Mühe, scheinbare Mühelosigkeit. Das ist große Kunst, das ist weit über den Sport hinaus. Und die athletische Leistung, glaube ich, etwas, was einfach noch einen Ticken weiter hoch geht. Und etwas, was man natürlich auch an ihm bewundert, offstage sozusagen, weg vom Platz, ist die Persönlichkeit, die Bescheidenheit, dass er sich doch auch sehr, sehr zurücknimmt und bodenständig und unfassbar sympathisch ist. Ich hatte ja das große Glück, mit Richard zusammen im April ein langes Gespräch mit Roger Federer in der Schweiz zu führen, anlässlich einer Fernsehproduktion, einer Biografie, die über mich gedreht wurde. Und einer meiner großen Wünsche war, Roger Federer dazu inkludieren, weil er in meinem Leben tatsächlich eine große Rolle spielt, seit 2004. Seit er in Wimbledon gegen Roddick gewonnen hat. Und dann kam natürlich 2009 dieses unfassbare Spiel mit 50 Assen. Also ich erinnere mich daran, als ob es gestern gewesen wäre, auch weil Federer kommt aufs Court, diesen weißen Anzug, was das dann so Liberace-mäßig, das Velcro auf und dann geht's los. Und das, ich meine, dieses Finale, dieses Wimbledon-Finale mit den 50 Assen, ich glaube, im fünften Satz hat er 16-14 gewonnen. Das war einfach eine Sternstunde, weil man da auch einen Menschen im Flow erlebt hat und er war einfach in the zone für diese 5 Stunden. Ja, ein unfassbares Erlebnis.
Sie sprudeln ja geradezu, das merkt man auch jetzt. Und das ist ja auch wirklich das, was, glaube ich, viele interessiert. Es ist ja nicht einfach nur Fan sein. Ich meine, Sie sind ihm wirklich auch mit der Familie hinterhergereist. Ja. Wirklich ganz persönlich, können Sie das nochmal daran festmachen, was da praktisch bei Ihnen ausgelöst wurde durch Roger Federer, dass Sie jetzt nicht nur gesagt haben, Mensch, ich bin wirklich Fan, ich schaue mir jedes Spiel an. Ja. Also dieses Erfüllen, ja, vielleicht erfüllt werden bei der Suche nach der besten Kombination zwischen perfektem und schönem Spiel, ist es ja nicht allein.
Nein, was ich an Federers Spiel und auch an der Entwicklung, die er genommen hat, vom jungen, sehr heißblütigen, temperamentvollen Schlägerzerschmetterer, dann zu einem sehr kontrolliert wirkenden, absolut fairen, im Verlieren, wie übrigens auch im Gewinnen, niemals triumphierenden Spieler, das ist auch eine große Entwicklung, die er genommen hat. Und ich finde die Parallelen zur Musik und zu dem, was ein Musiker auf der Bühne, ein Solist auf der Bühne bringen muss, einfach sehr evident. Und das ist etwas, was mich mich am Sport als, an Tennis als Sport immer fasziniert hat, übrigens schon bevor Federer auf den Court trat. Aber seit es Federer gibt, bin ich tatsächlich komplett fokussiert auf sein Spiel, auf seine Art, auch neugierig zu bleiben. Immer wieder neue Trainingsformen, andere Schläger, dann mehr ans Netz, Stop and Volley zu spielen. Also diese permanente Weiterentwicklung seines Spiels. Und natürlich ist, wenn man sich dann, man entscheidet sich ja nicht Fan zu sein, sondern man wird sozusagen swept away von ihm. Genau, weggeweht, mitgenommen. Geweht. Genau, ja. Du kannst da eigentlich gar nichts. Du wirst ja in diesen Sog, in dieses Faszinosum reingezogen. Und all die Erlebnisse, die wir hatten über die Jahre, wir waren sehr oft beim Gary Weber Open in Halle. Da konnte man ja auch backstage ihn auch treffen. In Basel natürlich. Mein Debüt in Australien, das hat zu dem Zeitpunkt nur stattgefunden, weil da Australian Open war. Und ich in Melbourne landend nach dem Halbfinale, da stand Federer im Halbfinale und hatte dann leider verloren. Ich habe sozusagen umsonst nach Melbourne gereist. Scherz beiseite, ich habe natürlich mit großem Vergnügen in Sydney dann mein Debüt gespielt. Aber es gab auch eben the bittersweet moments. Wie viele Nächte habe ich mir den Wecker gestellt nach einem Konzert oder nachmittags vor dem Konzert, mir ein Spiel angeschaut. Und ich sympathisiere mit anderen, die entweder euphorisch oder doch auch etwas geknickt, je nachdem, wie es denn dann lief, bei Roger auf die Bühne gingen und das auch erstmal verarbeitet haben. Und das, also die Roger-lose Zeit, nun, er bleibt uns ja noch erhalten, das wird sicher schwierig. Also mein Sohn und ich, wir saßen ja dann bei den Spielen und besonders zu Hause, da konnte man sich ja auch etwas lauter austoben und haben dann, unser Jinxing war immer Doppelfehler, 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 wenn der Gegner aufschlug, um irgendwie herbeizuführen, dass der Gegner jetzt vielleicht doch seinen Aufschlag nicht überbringt. Ich weiß, das strotzt nicht vor Fairness, aber Fans sind nun mal absolut Herz und Bauch gesteuert und ja, das muss man uns vergeben.
Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angesprochen, was der Tenniswelt verloren geht oder was ganz schwierig wird dann auch für das Tennis, sowas noch einmal vielleicht zu erleben mit einem Spieler. Wenn Sie es wirklich auf den Punkt bringen, was geht jetzt verloren, wirklich auch diesem Profi-Tennis-Zirkus, wenn Roger Federer von dieser Bühne abtritt?
Naja, Roger Federer ist ja seit über 20 Jahren auch ein Vorbild für eine junge Generation. Was das Spiel angeht, was das Offstage-Leben angeht, die Möglichkeit auch, dass man eine Familie hat, dass man 4 Kinder hat. Natürlich hat er eine großartige Frau, die ihm da sicher sehr viel abnimmt. Aber das ist ja auch ein Rohmodell. Und ich glaube, dank dieses Rohmodells gibt es auch eine durch Roger Federer im Privaten veränderte oder guided sozusagen Generation von Tennisspielern. Er war und ist ein großer Künstler. Es ist dieses Unerschrockene, dieses Risikofreudige auf dem Platz, auch wenn es jetzt wirklich um die Wurst geht, suchen nach einer neuen spieltechnischen Lösung eines Moments. Es ist aber auch diese hohe Emotionalität, die man sieht, wie beispielsweise bei seinem Comeback bei den Australian Open, ich glaube, das war 2017, da hatte ja auch irgendwie keiner damit gerechnet, dass er da im Finale landen würde. Und 2017 hat er ja nach einer langen Verletzungspause gegen Nadal in 5 Sätzen gewonnen und hat einfach losgeheult vor Freude. Und wir haben ihn weinen sehen beim Gewinnen, aber auch beim Verlieren. Also so angreifbar und so verletzlich zu sein und sich mit offensichtlich auch für einen Sportler ja etwas höherem Alter derart viel abzuverlangen, das ist bewundernswert und auch sehr berührend. Und diese Leidenschaft, viele Menschen sind ja der Meinung, dass man dann aufhören soll, wenn zeitlich der Moment gekommen ist, und scheinen wenig Verständnis dafür zu haben, dass sowohl der Künstler als auch der Athlet es ja auch tut, weil er es wahnsinnig gerne tut. Weil diese Emotion, die selbst in ihm entsteht während des Spielens, oder auch der Fan, die Fangemeinde, dem Performer zur Verfügung steht, weil diese Emotion in nichts anderem im Leben zu finden ist. Und das werden wir sehr, sehr vermissen, weil niemand wird so wie Roger die Emotionen in uns zum Kochen bringen. Und also ich freue mich auf London in etwas mehr als einer Woche.
Sie werden dieses letzte Turnier vor Ort, den Laver Cup, verfolgen.
Ich muss jetzt schon weinen, wenn ich dran denke, oh Gott, das Stadion wird explodieren, wenn Roger auf den Court kommt.
Die Geigerin Anne-Sophie Mutter über Roger Federer.
Die Preise für Gas und Strom steigen gerade überall, manchmal um mehr als das Doppelte. Und das merken auch Sportvereine. Mit Schwimmbädern, Sporthallen und Duschen brauchen sie viel Energie. Und sie machen sich große Sorgen über die Kosten. Der DOSB ruft jetzt seine Mitglieder und die Vereine auf, mindestens 20% Energie zu sparen. Aber es gibt auch einige, die schon einiges an Einsparpotenzial gefunden haben. Christian von Stülpnagel berichtet.
Wenn Boris Schmidt an die Energiekosten denkt, die ihn und seinen Sportverein erwarten, bekommt er ein mulmiges Gefühl.
Wir rechnen damit, dass wir per anno, also im Jahr, eine Energiekostensteigerung haben werden, momentan zwischen 500.000 und 1 Million Euro. Und das ist für uns als Breitensportverein, das können wir nicht alleine wuppen.
Rund 8.000 Mitglieder hat seine TSG Bergedorf. Und einige kommen gar nicht mehr zum Sporttreiben, sondern nur noch zum Duschen.
Weil sie dann zu Hause das Geld sparen wollen.
Geht es nach dem Deutschen Olympischen Sportbund, dann duschen diese Leute aber bald zumindest kalt. Denn der Dachverband fordert seine Mitgliedsverbände und die rund 90.000 Sportvereine in Deutschland dazu auf, mindestens 20% Energie zu sparen und hat hierfür Empfehlungen abgegeben. Darunter so profane Dinge wie Licht ausschalten, aber auch der Einbau regenerativer Heizungen. Oder eben kurz und kalt duschen. So will der Verband die Schließung von Schwimmbädern und Sporthallen durch die Politik verhindern.
Es ist wichtig, glaube ich, sich auch öffentlich nochmal so darzustellen, dass wir sagen, der Sport trägt eine Verantwortung zum Energiesparen. Wir ballern die Energie nicht sinnlos raus,
sagt David Koslowski vom Landessportbund Berlin.
Wir sparen Energie, um eben den kompletten Lockdown zu verhindern. Gerade für Berlin wäre es die dritte große Sperrung von Sportanlagen innerhalb weniger Jahre.
Nachdem Geflüchtete in Turnhallen untergebracht wurden und dann Corona-Lockdowns folgten, könnte eine erneute Schließung die Vereine ihre Existenz kosten, sagt Koslowski. Das betont auch Boris Schmidt, der auch Vorstand des Freiburger Kreises ist, einem Zusammenschluss großer Sportvereine in Deutschland. Viele Vereine hätten sich von der letzten Krise noch nicht erholt, noch immer weniger Mitglieder als vor der Pandemie.
Wir sind bei Weitem noch nicht da, wo wir vor der Pandemie waren und die Kosten sind jetzt aber schon wieder voll vorhanden. Deswegen ist das noch immer ein Kraftakt für die Vereine, diese Krise, diese Pandemie sozusagen zu überstehen und jetzt kommt die nächste hinzu.
Dennoch müsse man als Verein jetzt energetisch sanieren, fordert Schmidt. Sportvereine können aber auch ohne große Investitionen in die Infrastruktur Energie sparen. Das zeigt die Sportvereinigung Feuerbach.
Also der Ansatz ist ein geringinvestiver,
sagt Benjamin H., Geschäftsführer des Stuttgarter Vereins. Dort haben sie mit Hilfe eines Beraters den Energieverbrauch analysiert.
Es kommen dadurch Fehler zutage, indem man einfach merkt, warum springt nachts irgendwie eine Heizung an. Als Beispiel jetzt bei unserer Sporthalle war es so, dass je stärker man eigentlich warme Luft zugeführt hat, wurde in gleichem Maße warme Luft am Dach wieder hinausgeblasen. Also energetisch natürlich völliger Wahnsinn.
Seit die Sportvereinigung Feuerbach solche Schwachstellen aufdeckt, hat sie ihren Energieverbrauch um rund 25% gesenkt. Ganz ohne kalte Duschen und unbeheizte Sporthallen. Benjamin H. rät auch anderen Vereinen, einfach mal zu messen, wo sie am meisten Energie verbrauchen und ob das wirklich notwendig ist.
In vielen Sportanlagen gibt es solche Kühlschränke, wo man Getränke ziehen kann quasi. Wirft man Geld ein, dann kriegt man irgendwie ein gekühltes. Das sind halt einfach Kühlschränke, die brauchen ein paar hundert Watt. Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, entstehen da mehrere hundert Euro Stromkosten.
Michael Müller von der Unternehmensberatung CO2-Partner berät Sportvereine dazu, wie sie ihren Energieverbrauch senken können. 20% Einsparungen, wie der DOSB sie gerne von den Vereinen hätte, sind aus seiner Sicht machbar.
Viele Vereine haben noch alte Heizungsanlagen drin, die, sage ich jetzt mal, 15 Jahre oder älter sind. Und allein Austausch von einer Heizungsanlage bringt im Grunde schon eine Energieeinsparung, ich sag mal, ab 20%.
Das kostet zwar viel Geld, spare im besten Falle aber bis zur Hälfte der aktuellen Kosten. Aber auch durch die einfache Veränderung der Nutzung könne man viel Energie sparen.
Also anfangen würde ich mal mit einem bisschen Energiecontrolling. Das haben viele Sportvereine auch noch nicht so, dass sie einfach mal ihre Energiekosten, ich sag mal in eine einfache Excel-Tabelle oder auf Blatt geht's auch, eintragen und das einfach mal so über die Jahre sich angucken, wie hat sich der Energieverbrauch entwickelt. Unsere Erfahrung ist, 10-15% der jährlichen Energiekosten kann man auch mit diesem Bereich Nutzerverhalten geringinvestive Maßnahmen auffangen.
Das Problem? Viele Vereine werden ehrenamtlich geführt Und da fehle für eine Analyse des Energieverbrauchs meist schlicht die Zeit. Vor allem jetzt, wo bei den meisten Vereinen die neue Trainingssaison startet. Für sie sind die Energiekosten eine echte Bedrohung, sagt David Koslowski vom Landessportbund Berlin.
Wenn die Politik uns nicht hilft, dann gehen Vereine pleite.
Nach seiner Berechnung brauchen allein die Berliner Vereine rund 8 Millionen Euro vom Land, um die größten Kosten abzufedern. Auf den kommenden Winter schaut Koslowski mit Sorge.
Also ich bin skeptisch, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen werden.
Und mit diesem Beitrag zu den Sportvereinen in der Energiekrise endet Sport am Samstag auch schon wieder. Gladbach führt inzwischen 3:0 gegen Leipzig. Der dritte Treffer ist da von Benze Baini erzielt worden. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören. Tschüss.